SRF 2 Kultur.
Zu Kontext begrüßt sie Hans-Jörg Schulz. Aus Libyen erreichen uns die letzten Wochen und Monate nur Schreckensnachrichten. Die Massenenthauptung koptischer Christen durch den Islamischen Staat ist nur einer von vielen Exzessen. Seit letztem Sommer herrscht in Libyen ein neuer Bürgerkrieg. Das Chaos ist der ideale Nährboden für Dschihadisten. Über Libyen reden wir im heutigen Kontext mit dem Nah- und Mittelostexperten Michael Lüders, der uns aus Berlin zugeschaltet ist. Herr Lüders, vor 3,5 Jahren flogen NATO-Staaten Luftangriffe gegen Libyen und sorgten für das Ende des Diktators Gaddafi. Damals herrschte ja allgemeine Erleichterung. Was ist denn seither schiefgelaufen?
Schiefgelaufen ist insbesondere der Umstand, dass es keinen Plan gab für die Zeit danach. Gaddafi zu stürzen war das eine, aber wie das Machtvakuum füllen, das er hinterlassen hat, dieser Frage haben sich die Interventionsmächte nicht gestellt und das Ergebnis ist jetzt Staatszerfall und Anarchie.
Und das Ganze erinnert uns doch ziemlich an den Krieg im Irak vor 12 Jahren. Damals flogen ja vor allem Amerikaner und Briten diese Luftangriffe. Dort wurde auch der Diktator beseitigt, das Land fiel auseinander und nun steckt es genauso im Sumpf eines Bürgerkriegs.
Ja, in der Tat. Es lässt sich eine Linie ziehen von der Militärintervention in Afghanistan 2001 über den Irak 2003 hin zu Libyen heute. In allen drei Fällen gab es westliche Militärinterventionen zum Sturze von verhassten Diktaturen, die aber dann nicht zum Ergebnis hatten, dass nun Freiheit, Demokratie und Menschenrechte sich durchsetzten. Das war auch kaum zu erwarten nach Jahrzehnten der Diktatur und der Unterdrückung. Stattdessen haben sich im Falle Libyens alte Antagonismen Bahn gebrochen, die vor allem entlang verschiedener Stammeshierarchien, Stammesgruppierungen, regionaler Differenzen und machtpolitischer Fragen um die Verteilung des Erdöls sich kreisen. Es ist eigentlich paradox. Libyen ist ein Land mit 6,5 Millionen Einwohnern. Das Land ist der 10. größte Erdölexporteur weltweit. Rein theoretisch könnte jeder Libyer, wenn dieses Erdölgeld gerecht verteilt würde, mindestens so gut leben, wie man in der Schweiz lebt. Aber alte Rivalitäten, Animositäten, Hass zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen erweisen sich als stärker. Und wir erleben jetzt den Zerfall Libyens entlang mehrerer regionaler, geografischer, ethnischer und religiöser Bruchlinien.
Ja, das ist ja enorm. Da gibt es nicht nur diese Teilung in zwei Teile quasi. Im Osten gibt es eine Regierung, im Westen des Landes rund um die Hauptstadt Tripolis gibt es eine Regierung, wo die Islamisten dominieren. Dann gibt es mehr als 200 bewaffnete Milizen und diese ganzen Clans, Stämme und Städte haben ja die Infrastruktur des Landes völlig zerstört. Ist es vor allem diese chronische Gewalt, die das Land unregierbar macht?
Die Gewalt ist das Ergebnis nicht vorhandener politischer Strukturen, die einen friedlichen Ausgleich bewerkstelligen würden zwischen den verschiedenen Regionen und Interessengruppen des Landes. Jede Kriegspartei glaubt, sie könne der jeweils anderen ihren Willen aufzwingen. Das funktioniert natürlich nicht. Und das Ergebnis ist die großflächige Zerstörung des Landes. Radikale Islamisten ergreifen zunehmend Einfluss und Macht in verschiedenen Landesteilen. Ursprünglich, Sie haben es angesprochen, gab es eine Regierung in Libyen, und zwar die in Tripolis, der regulären Hauptstadt des Landes. Dann aber kam es im Sommer vorigen Jahres zum Bruch. Jetzt haben wir zwei Regierungen. Die international anerkannte sitzt in Tobruk, unweit der ägyptischen Grenze. Sie kontrolliert allerdings nur einen sehr geringen Teil des libyschen Territoriums im äußersten Osten des Landes, während die von Islamisten dominierte Regierung in Tripolis einflussreicher ist. Aber auch sie hat nur begrenzten Einfluss auf das, was im Lande selbst geschieht. Libyen ist im Moment auf dem besten Weg, ein weiteres Somalia zu werden. Und es gibt im Moment wenig Hinweis darauf, dass die verschiedenen Interessensgruppen bereit sein könnten, Kompromisse zu suchen oder zu finden, auch wenn in diesen Tagen gerade in Marokko eine Versöhnungskonferenz stattfindet zwischen verschiedenen Kriegsparteien aus Libyen in der Hoffnung, hier nun eine neue, eine gemeinsame Regierung zu finden.
Es wird ja immer wieder versucht, in diesem Chaos zu vermitteln. Die UNO versucht das seit Monaten schon. Haben Sie den Eindruck, dass die irgendwas erreichen kann?
Es ist schwierig, solange die Libyer selber nicht gewillt sind, ihre Konflikte friedlich oder durch Schiedsgerichtsbarkeit von außen zu lösen. Das Problem ist, wir haben 40 Jahre Diktatur gehabt von Gaddafi. Er hat geherrscht, indem er seinen Clan, seinen Stamm aus dem Westen des Landes, das den gesamten Staatsapparat sich hat unterwerfen lassen. Das hat mehr schlecht als recht funktioniert. Und es ist auch kein Zufall, dass der Aufstand in Libyen im Osten des Landes begann, jenem Landesteil, der also am meisten benachteiligt wurde durch die Ressourcenverteilung, wie sie Gaddafi betrieben hat. Nachdem dieses System aber durch die militärische Intervention der westlichen Alliierten auseinandergebrochen war, gab es keine politische Kraft, die dieses Vakuum hätte füllen können. Es war also geradezu zwangsläufig so, dass es zu einer Implosion der politischen Macht führen musste. Und es ist nicht absehbar, dass die Kontrahenten nun bereit sein würden, ihre militärische Macht, die sie ja haben, sie haben genügend Waffen und Geld, einer Zentralregierung zu unterstellen, sich sozusagen einem anderen Willen zu beugen. Das ist die Krux in Libyen und nicht nur dort. Ähnliches können wir im Irak beobachten, in Syrien beobachten, überall dort, wo als Ergebnis von Krieg, Bürgerkrieg und Intervention von außen staatliche Strukturen gewaltsam zerstört worden sind.
Und Sie haben darauf hingewiesen, es brechen eben auch uralte Feindschaften wieder auf. Der Konflikt östliches Libyen gegen westliches Libyen ist ja uralt. Das ist nur unter Gaddafi gewaltsam zusammengehalten worden. Ist es auch ein bisschen vergleichbar so mit der Situation in Jugoslawien, das nur zusammengehalten werden konnte durch den Diktator Tito?
Ja, in der Tat, der Vergleich liegt nahe. Das gilt für Libyen, das gilt für den Irak. Viele der Staaten in der arabischen Welt sind ja mit dem Lineal gezogen worden von den ehemaligen Kolonialmächten. Das sieht man sehr schön, wenn man sich eine Landkarte Nordafrikas oder des Nahen Ostens vor Augen hält. Die Grenzen sind gezogen worden, ohne irgendeine Rücksichtnahme auf tatsächliche geopolitische Gegebenheiten oder Stammesallianzen oder den Wünschen der jeweiligen Bevölkerung. Und insoweit ist es nicht ganz unnatürlich, dass nun der Staat Libyen zerbricht. Er ist ein Staat, der in der Tat nur durch Gaddafi zusammengehalten wurde und durch sein repressives System. Nun muss man sehen, dass das, was in Libyen geschieht, eben nicht nur ein Konflikt ist, der auf Libyen begrenzt ist, sondern er hat massive Auswirkungen auch auf Schwarzafrika und auf die arabischen Nachbarstaaten. Insoweit ist das hier ein Konfliktherd, der mittelfristig noch sehr viel gefährlicher werden kann als etwa der Konflikt in Syrien.
Haben Sie den Eindruck, dass sich viele Libyer mittlerweile Gaddafi zurücksehen?
Es wird sicherlich die ehemaligen Nutznießer des Gaddafi-Regimes geben, die sich gerne an ihn zurückerinnern. Und die übrigen, die benachteiligt waren, vor allem im Osten des Landes, in der Region um Benghazi, werden erschüttert sein darüber, dass die großen Hoffnungen, die es gegeben hat nach dessen Sturz, sich nicht ansatzweise erfüllt haben, weil der Egoismus regionaler Kommandeure sich als stärker erwiesen hat als jeder Pragmatismus und jeder gesunde Menschenverstand. Es ist ja genügend Geld da, es sind genügend Ressourcen da, die man verteilen könnte. Es wäre am sinnvollsten, wenn sich die Protagonisten zusammensetzten und eine Lösung fänden. Das dürfte man erwarten wollen von vernunftbegabten Menschen. Aber hier ist nichts in dieser Richtung geschehen. Es gibt zu viele Gruppen, Hunderte an der Zahl, die ihr eigenes Süppchen kochen und die Grenzen zwischen politisch motivierter Gewalt und gewöhnlicher Bandenkriminalität verlaufen längst fließend. Deswegen ist es auch so schwierig, eine politische Lösung zu finden, denn es gibt zu wenig Protagonisten, die bereit und in der Lage wären, eine solche Lösung auch von oben nach unten durchzusetzen und vor allem eine Entwaffnung der vielen Banden und Gruppierungen durchzusetzen.
Der Schweizer Nahostexperte Arnold Tottinger hat kürzlich geschrieben, Libyen zerstört sich selbst. Sehen Sie das auch so? Ist Libyen wirklich ganz alleine schuld an dieser Zerstörung?
Herr Tottinger hat vollkommen recht, Libyen zerstört sich selbst, aber es ist nicht nur eigenes Verschulden der Libyer, sondern es ist eben auch das Ergebnis einer unklugen westlichen Militärintervention. Es gibt in der westlichen Politik das Denken, dass man mit militärischen Mitteln politische Verhältnisse schaffen könnte, die westlichen Interessen genehmer sind. Es ist ja nicht so, dass die westlichen Staaten interveniert hätten in Libyen, weil Gaddafi ein furchtbarer Diktator gewesen wäre. Das war er natürlich. Der eigentliche Grund war aber ein ganz anderer. Gaddafi war sehr eigensinnig. Er hatte großen Einfluss auf die Afrikanische Union und er hat es geschafft, über seine finanzielle Unterstützung dieser Afrikanischen Union allen Versuchen der USA zu trotzen, in einem afrikanischen Staat einen amerikanischen Stützpunkt einzurichten. Es ist interessant darauf zu verweisen, dass Afrika der einzige Kontinent ist, in dem die USA nicht über Militärbasen verfügen, als Ergebnis des Neins der Afrikanischen Union, wesentlich herbeigeführt durch die Politik Gaddafis. Er wollte diese amerikanische Präsenz nicht. Das Hauptquartier der USA für Afrika befindet sich in Deutschland, in Stuttgart. Das ist in der Tat erstaunlich. Und dieser Umstand, diese Politik Gaddafis, die natürlich den Amerikanern ein Dorn im Auge war, ist das entscheidende Motiv gewesen oder eines der entscheidenden Motive, ihn stürzen zu lassen. Nicht die Tatsache, dass er ein Diktator war. Man hat mit ihm ja glänzende Geschäfte gemacht. Noch 2 Jahre vor seinem Sturz war er in Großbritannien und in Frankreich ein gern gesehener Gast. Aber die westlichen Staaten haben die Gunst der Stunde genutzt, um hier zu intervenieren, mit fatalen Folgen. Denn unter anderem wurden die vielen Söldner, die Gaddafi aus Schwarzafrika angeheuert hatte, um seine Macht zu sichern, arbeitslos und sind mit ihren Waffen und mit ihrem Geld in Richtung Süden gezogen, auf der Suche nach weiterer Beute, kann man sagen. Und es ist kein Zufall, dass im Jahr 2012, also kurz nach dem Sturz von Gaddafi, auf einmal Boko Haram in Nigeria einen enormen Boom erlebt hat an Einfluss, an Geld, an Ressourcen und an terroristischen Übergriffen in Nigeria und den Nachbarländern. Und auch der Vorstoß der Tuareg-Rebellen gemeinsam mit Dschihadisten aus Libyen in Mali verdankt sich diesem Sturz von Gaddafi. Also der Sturz Gaddafis durch den Westen hatte nicht nur Chaos und Staatszerfall in Libyen zur Folge, sondern auch die Destabilisierung eines großen Teils der Sahelzone und des westlichen Schwarzafrikas.
Also man hat im Westen vorher nicht über die Folgen nachgedacht, wenn man jetzt an das Nachher denkt. Was hätte denn die internationale Gemeinschaft tun können, nachdem der Gaddafi-Clan weg war?
Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage, die im Nachhinein natürlich schwierig zu beantworten ist. Vielleicht muss man noch grundsätzlicher fragen, was versprechen sich westliche Staaten von militärischen Interventionen in Ländern der arabisch-islamischen Welt mit sehr schwierigen geopolitischen und innenpolitischen Rahmenbedingungen? Wie kann man dort einen Wandel herbeiführen? Und Wandel herbeiführen heißt da konkret, eine Regierung zu installieren, die westliche Interessen befolgt. Eigentlich müsste nach den ganzen Erfahrungen in Afghanistan, im Irak, in Syrien klar gewesen sein, dass es nirgendwo funktioniert hat, durch militärische Intervention eine Entwicklung zum Besseren hin auszulösen. Aber westliche Politik erweist sich hier als relativ beratungsresistent. Es ist ja bemerkenswert, dass der italienische Premierminister vor kurzem nicht zu Unrecht davor gewarnt hat, dass in Libyen ein riesiger rechtsfreier Raum entstehe mit vielen Flüchtlingen, die von Libyen aus Richtung Europa übersetzen. Und er empfahl nun also eine groß angelegte militärische Intervention in Libyen, um diese Gefahr zu bannen. Und das wundert einen schon, wenn man ein solches Statement hört, denn zunächst einmal stellt sich die Frage, wer soll denn eigentlich mit welchem Mandat welches Kriegsziel in Libyen genau verfolgen? Und glaubt man ernsthaft, nachdem doch die Amerikaner in Afghanistan, im Irak gescheitert sind, dass die Europäer das jetzt in Libyen schaffen würden? Es ist also erstaunlich zu sehen, dass die Mechanismen immer dieselben sind, aber es funktioniert halt nicht. Es gibt auch keine Patentrezepte. Gaddafi war ein furchtbarer Diktator und wahrscheinlich war seine Zeit zu Ende. Aber er wäre vermutlich an der Macht geblieben, ohne Intervention von außen. Die Libyer selbst wären, also die Aufstandsbewegung unter den Libyern, war zu schwach, um ihn zu stürzen. Er hätte diese Aufstandsbewegung niedergeschlagen, ähnlich wie das Bashar al-Assad in Syrien versucht. Was hätte man tun können? Was hätte man anders machen können? Vermutlich ihn einbeziehen in einen politischen Dialog, wie das in der Vergangenheit nur dann geschah, wenn es den wirtschaftlichen Interessen westlicher Investoren diente.
Über die katastrophale Lage in Libyen reden wir im heutigen Kontext mit dem Nahost-Experten Michael Lüders. Herr Lüders, zu all den Katastrophen, die Sie gerade schon aufgezählt haben, kommt ja noch hinzu, dass sich der Islamische Staat, der IS, also neuerdings dort breit macht. Woher kommen die so plötzlich in Libyen?
Ja, das ist eine interessante Beobachtung, die man hier machen kann. Wenn ein Staat zusammenbricht und Chaos und Anarchie obwalten, dann ist klar eigentlich, dass in einer sehr konservativen religiösen Gesellschaft islamistische Gruppierungen aus dem Boden schießen wie Pilze. Es gibt davon mindestens 200 in Libyen und sie stehen natürlich in einem Konkurrenzverhältnis untereinander. Wie kann man nun die größtmögliche Aufmerksamkeit erzielen, sowohl innerhalb Libyens selbst als auch gegenüber dem Ausland? Und einige dschihadistische Gruppierungen hatten nun die aus ihrer Sicht nicht unkluge Idee, sich dem Islamischen Staat anzuschließen, dem Islamischen Staat, der mittlerweile erhebliche Teile der Landesfläche Iraks und Syriens kontrolliert. Der Islamische Staat ist in der Wahrnehmung der Dschihadisten und der Ultraradikalen in der islamischen Welt mittlerweile der Referenzrahmen schlechthin, weitaus mehr als es Al-Qaida je war. Der Islamische Staat kontrolliert Territorium, er hat einen eigenen Staat errichtet oder ist dabei, dieses zu tun. Er ist wirtschaftlich erfolgreich, er fordert den Westen heraus, die lokalen Machthaber heraus und bislang ist nicht abzusehen, dass er in der Defensive wäre. Also haben sich einige Dschihadisten in Libyen gesagt, wir schließen uns einfach dem Islamischen Staat an. Es ist ein Akt freiwilliger Selbstverpflichtung, wenn man so will, einfach um sich dieses Trademarks, dieses Labels Islamischer Staat bedienen zu können. Es ist aber nicht so, dass es eine organisatorische Zusammenarbeit gäbe zwischen dem Islamischen Staat im Irak oder Syrien und dem in Libyen. Das sind unabhängig voneinander operierende Gruppierungen. Es gibt keinen Austausch zwischen ihnen. Sie sind beseelt von derselben ultraradikalen Ideologie, fanatisiert, rücksichtslos, skrupellos, terroristisch in ihrer Gesinnung gegenüber Andersdenkenden. Aber sie sind eben nicht derselbe Verein. Nur hat sich die Sprecherfraktion in Libyen den Namen der größeren Brüder, wenn ich so sagen darf, im Irak und in Syrien, den hat er übernommen, diesen Namen.
Nun waren ja bisher im islamistischen Lager in Libyen vor allem die Muslimbruderschaft oder auch die Al-Qaida tonangebend. Wie vertragen sich denn diese verschiedenen Gruppierungen?
Eigentlich gar nicht. Die Muslimbruderschaft in Libyen ist eigentlich mit die gemäßigste in Nordafrika und sie hat mit diesen radikalen Kräften aus dem Umfeld der Dschihad-Bewegung wenig bis gar nichts am Hut. Es mag den einen oder anderen Muslimbruder gegeben haben, der rübergemacht hat zur anderen Seite, aber im Prinzip sind das sehr unterschiedliche Bewegungen. Aber der Islamische Staat hat natürlich eine enorme Sogkraft, weil sie das Image haben von »Wir sind die Sieger«. Und der Winner takes it all. Und diese Ideologie, dieser Erfolg des Islamischen Staates ist sehr attraktiv für viele, die auf der Suche sind nach Halt und Orientierung. Und solange der Islamische Staat in Libyen und anderswo in der Lage ist, ein vernünftiges Gehalt zu zahlen, solange wird er auch seinen Kämpfern immer wieder eine Perspektive bieten können, wird es nicht an Nachwuchs mangeln. Und die Muslimbrüder haben diese finanzielle Unterstützung eben nicht. Insoweit sind sie ins Hintertreffen geraten. Es gibt zwar noch finanzielle Unterstützung aus Katar und aus der Türkei, aber eben nicht in einem Maße, das ausreichen würde, nun Perspektiven zu schaffen für größere Teile der libyschen Bevölkerung.
Stimmt es denn, dass viele Gaddafi-Treue sich dem IS angeschlossen haben, so wie man ja auch aus dem Irak weiß, dass viele Getreue von Saddam Hussein damals bei den Dschihadisten gelandet sind? Das sind ja alles Leute, die militärisch ziemlich gut ausgebildet sind.
Ja, in der Tat. Es gibt viele Hinweise darauf, dass es hier in Libyen ein ähnliches Schema gibt wie auch im Irak. Die Anhänger eines gestürzten Diktators schließen sich dem radikalen Islam an, in der Hoffnung, verlorene Macht zurückzugewinnen. Dieses Phänomen können wir auch in Libyen beobachten. Wohin das Ganze führt, bleibt natürlich abzuwarten. Es ist im Augenblick ganz schwer zu ermessen, welche Richtung das Land nimmt. Ich würde denken, dass es noch nicht zu spät ist für einen Kompromiss, für eine Verhandlungslösung. Allerdings bedürfte es dafür eines massiven Drucks von außen, damit das auch zustande kommt. Und den sehen wir im Falle Libyens überhaupt nicht. Es gibt ja sehr, sehr viele internationale Bemühungen und hat es in der Vergangenheit auch gegeben, um in Syrien zu einer Lösung zu kommen. In Libyen gibt es diese Bemühungen überhaupt nicht. Weder die Europäer noch die USA noch die Vereinten Nationen interessieren sich jenseits von Lippenbekenntnissen für Libyen, was offenbar ein Hinweis darauf ist, dass aus westlicher Sicht Libyen geostrategisch sehr viel weniger von Bedeutung ist als Syrien. Doch dürfte sich diese Einschätzung als sehr kurzsichtig erweisen. Libyen hat eine gewaltig lange Küstenlinie, 2000 Kilometer etwa. Und es ist in der Tat, da hat der italienische Premier ja recht, direkt an der Südgrenze Europas gelegen. Und die ganzen Flüchtlingsbewegungen aus der arabischen Welt, aus den Kriegsgebieten, aus Schwarzafrika, die werden natürlich über Libyen ihren Weg finden. Es wäre also im Interesse Europas, hier sich mehr zu engagieren. Im Augenblick geschieht das aber bestenfalls in Ansätzen.
Wenn wir nochmal beim IS in Libyen bleiben, der hat ja per Video diese Massenköpfung von ägyptischen Gastarbeitern verbreitet gehabt. Das waren alles Kopten, also Christen, die in Libyen gearbeitet haben. Welche Botschaft steckt denn hinter so einem Massenmord?
Zunächst einmal Menschenverachtung, selbstverständlich. Zum anderen ist es aber auch eine klare, gezielte Provokation. Es gibt Kräfte innerhalb des Islamischen Staates in Libyen, wie auch im Irak insbesondere, die durch solche Grausamkeiten eine westliche Militärintervention herbeiführen wollen, in der Hoffnung, dann einen Glaubenskrieg ausrufen zu können gegen die neuen Kreuzfahrer. Im Falle dieser 21 geköpften Ägypter muss man sehen, dass aus Sicht der Islamisten Ägypten eine Politik verfolgt, die diese radikalen Islamisten in Libyen bedroht. Ägypten sieht sich als Ordnungsmacht für den östlichen Teil Libyens und denkt offen darüber nach, gegebenenfalls militärisch zu intervenieren im Osten des Landes, die Region dort zu befrieden, ägyptische Soldaten dorthin zu entsenden, offiziell um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Inoffiziell natürlich mit Blick nicht zuletzt auf die Ölquellen im Osten des Landes. Und der Islamische Staat oder diejenigen unter ihnen, die der Meinung sind, dass man mit solchen Aktionen Politik machen könne, glauben offenbar, die Ägypter dadurch zu Aktionen provozieren zu können, die den Konflikt internationalisieren. Das dürfte das Kalkül dabei sein.
Ägypten ist ja im Gegenzug schon einige Luftangriffe auf Libyen geflogen. Das hatte eher so symbolischen Charakter. Schert das den IS wirklich? Kann das den IS einschüchtern?
Nein, das kann es auf gar keinen Fall, ebenso wenig wie die Luftangriffe der USA auf den Islamischen Staat, auf dessen Stellungen im Irak. Der Islamische Staat hat immer die Möglichkeiten, unterzutauchen. Das Land Libyen ist riesig, es gibt genügend Möglichkeiten, sich zu verstecken. Natürlich kann man bombardieren, aber man zerstört damit nicht die Infrastruktur. Das Problem, das Libyen hat, ist ein politisches, es ist ein ordnungspolitisches Problem. Es gibt dort keine Mechanismen, die die Strukturen der Macht in irgendeiner Weise bündeln würden. Und solange das nicht der Fall ist, sind solche Angriffe, wie sie Ägypten jetzt als Vergeltung geflogen hat, eher Wasser auf den Mühlen der ohnehin schon Hardliner innerhalb des Islamischen Staates. Es wird zu Racheaktionen kommen. Der Islamische Staat wird seinerseits über kurz oder lang Terroranschläge in Ägypten verüben. Und entsprechend wird es dann eben zu einer Intensivierung dieser Krise kommen. Aus Sicht des Islamischen Staates ist das eine gute Entwicklung. Denn zu einer konstruktiven Politik sind die Akteure des Islamischen Staates eigentlich nicht fähig. Sie brauchen das Chaos, sie brauchen die Unruhe, den ständigen Krieg. Nur so können sie gedeihen, indem sie sich inszenieren als Märtyrer und als Verteidiger vermeintlicher Werte gegenüber einer empfundenen Ungerechtigkeit, die von außen herangetragen wird.
Und in so einem Chaos wie in Libyen kann sich die Organisation auch bestens rekrutieren. Sie kann junge Leute ausbilden. Ist zu befürchten, dass vielleicht einer der nächsten internationalen Terroranschläge direkt von Libyen ausgeht?
Das ist definitiv nicht auszuschließen. Libyen ist ein riesiger Flächenstaat, der viertgrößte Staat Afrikas, und man kann ihn nicht vollständig kontrollieren. Das ist völlig klar. Die Grenzen sind durchlässig, sowohl in Richtung Tunesien wie auch Richtung Algerien, wie auch Richtung Europa. Es ist ganz klar, dass wir in Europa über kurz oder lang erneut Terroranschläge erleben werden, wie das in Paris geschehen ist. Ob die nun von Libyen aus organisiert werden, das bleibt abzuwarten. Aber es liegt natürlich dieser Gedanke nahe, denn Libyen ist deutlich näher an Europa als etwa der Irak.
Ja, und wir haben ja vorhin schon über die verheerenden Ergebnisse der westlichen Interventionen gerade im Irak und in Libyen gesprochen. Das waren zwei Pyrrhus-Siege. Nun fürchten wir uns in Europa vor Terroranschlägen, zum Beispiel aus Libyen. Muss man sagen, wir haben uns unsere Feinde selber herangezüchtet?
Ich würde das in der Tat so sehen. Wir haben durch eine verfehlte Politik, insbesondere der USA, aber auch der mit den USA verbündeten Koalitionäre, williger Staaten, sehr viel Unheil geschafft. Und wir ernten vielfach die Früchte einer unklugen Politik, die wir in Europa mehr noch zu spüren bekommen werden als die USA selbst, die ja bekanntlich durch den Atlantik getrennt sind von diesen Krisenherden in Nordafrika und dem Nahen Osten, während wir in Europa, die unmittelbaren Nachbarn sind, uns ereilen die Folgen sehr viel leichter und sehr viel schneller. Und es ist ja nicht nur ein Land, das hier staatlich zerfällt, sondern es ist im Prinzip eine ganze Region. Die arabisch-islamische Welt insgesamt ist ja in weiten Teilen in Trümmern. Das hat verschiedene Gründe, westliche Militärinterventionen, wie erwähnt, aber auch die Unfähigkeit der lokalen Eliten, eine konstruktive Politik zu betreiben, die die enormen Reichtümer, die ja auch vorhanden sind, einigermaßen gerecht verteilen würden. Libyen war ein sehr stark ideologisierter Staat unter Gaddafi. Man hat den enormen Ölreichtum verwendet und auch verschwendet für viele Großprojekte, für die Afrikanische Union, wo es dann in verschiedenen dunklen Kanälen versickert ist. Wenn man das vergleicht mit der mehr von Pragmatismus durchdrängten Politik der kleineren Golfstaaten, etwa in Dubai oder in Katar, dann kann man ermessen, wie groß der Unterschied ist zwischen dem, was dort geschieht und zwischen dem, wie Libyen war unter Gaddafi. Aber als Fazit bleibt, wenn man ein Land erst einmal seiner politischen Führung beraubt hat, so schlecht sie auch war, und danach nicht dafür sorgt, dass politische Strukturen entstehen können, die das Land weiterhin einigermaßen unter Kontrolle halten können, dann geschieht genau das, was wir jetzt beobachten können: Staatszerfall, Anarchie, Chaos, die Somalisierung eines weiteren Landes in Afrika mit unabsehbaren Folgen für uns hier in Europa, aber auch für die Menschen in Nordafrika.
Würden Sie sagen, dass durch diese ganze Situation in Libyen, jetzt auch nochmal Syrien, Irak, Afghanistan, durch die ganze Situation, die Weltpolitik eigentlich machtlos ist gegen diese totale Unübersichtlichkeit, die da im Nahen und Mittleren Osten herrscht?
Auf den ersten Blick sieht es genau so aus. Es gibt sehr viel Unübersichtlichkeit in der Region, in Nordafrika, im Nahen Osten. Und darüber hinaus muss man auch die Ukraine nennen, den Konflikt mit Russland um die Ukraine. Wir haben also mehrere Krisenherde, von denen wir Europäer umgeben sind, die sich natürlich auch niederschlagen in der hiesigen Politik. Und man hat das Gefühl, dass die alte Ordnung, so wie sie vielleicht einmal existiert hat und einigermaßen für Sicherheit gesorgt hat, die ist vorbei, etwas Neues entsteht. Aber was genau ist nicht absehbar? Chaos und Anarchie in der arabischen Welt werden nicht das letzte Wort bleiben. In einigen Jahren, einigen Jahrzehnten werden auch neue Entwicklungen und Perspektiven absehbar sein. Bis dahin werden wir aber sehr viel Gewalt erleben, auch in Form von Terroranschlägen und eben den Zerfall der Staatlichkeit so vieler Länder in der Region, aber eben auch in der Ukraine zu spüren bekommen in Form von immer mehr Flüchtlingsbewegungen, was natürlich dann auch Folgen hat für die hiesige Innenpolitik, etwa in Form eines zunehmenden Erstarkens rechtspopulistischer Bewegungen. Es hängt also alles miteinander zusammen. Und das, was den Betrachter ratlos zurücklässt, ist die Überlegung, was kann man eigentlich konstruktiv dem entgegensetzen? Und wenn man sich die Frage ganz ehrlich versucht zu beantworten, dann stellt man fest, relativ wenig. Im Inland können wir eigentlich nur versuchen, durch Pragmatismus zu vermeiden, dass es zu Zusammenstößen kommt zwischen den beiden Extremen, nämlich radikalisierten Dschihadisten einerseits, die Terroranschläge verüben, und dafür wird dann die gesamte islamische Gemeinschaft insgesamt in Europa in Haft genommen, und auf der anderen Seite eben Rechtspopulisten oder Rechtsextremisten, die im Islam insgesamt ihren Todfeind sehen. Das alles führt dann zu einer Zerstörung der innenpolitischen Verhältnisse, oder sagen wir besser, zu einer Entfriedung des gesellschaftlichen Miteinanders.
Düstere Aussichten. Trotzdem besten Dank für all dieses, was Sie gesagt haben. Dank nach Berlin, Michael Lüders. Ihr neues Buch, Wer den Wind sät, was westliche Politik im Orient anrichtet, erscheint übermorgen im CH Beck Verlag. Am Mikrofon verabschiedet sich Hans-Jörg Schulz.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.